Vielen Dank, Jürgen, für dieses schöne Intro. Und euch begrüße ich alle ganz herzlich an diesem Morgen zum Gottesdienst hier in der FEG. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Thema ist heute mehr als das Auge sieht. Und wir machen weiter in unserer Philipper-Reihe. Jetzt ist Kapitel 2 und auch ein bisschen von 3 dran. Nur 3, sagt der Lasse. Der uns die Predigt hält, der wird's wissen. Und zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich gerne mit uns beten. Und sofern möglich bitte ich euch dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir für diesen schönen sonnigen Sommermorgen, den wir haben. Danke, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir uns hier versammeln können. Und wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist, sowohl in der Corona-Zeit, als auch wenn wir in die Welt gucken. Danke, dass wir das hier so einfach tun können. Und ich bitte dich jetzt für diesen Gottesdienst hier, dass ja, du einfach da bist, dass du uns begegnest, dass wir dich anbeten können und ja, dass wir eine gute Gemeinschaft heute mit dir haben können. Sei jetzt bei uns hier im Gottesdienst und auch überall auf der Welt, wo Gottesdienst gefeiert wird und auch ganz besonders bei all den Menschen, die heute ja nicht die Gemeinschaft mit anderen Christen haben können. Amen. Ja, wir haben jetzt gebetet und Gebet ist ja auch immer wieder ein großes Thema. Ich denke an die wöchentlichen Gebetsabende, die wir für den Frieden jetzt hatten in der letzten Zeit oder auch das Freitagsgebet. Und da hat sich jetzt noch was ganz Neues gebildet und dazu haben wir auch Gäste heute da. Und ich bitte einmal die Margarete Hackmann nach vorne. Die möchte uns, genau, klatscht ruhig kräftig. Die möchte uns was ganz Besonderes vorstellen, was sich hier in Dortmund gründet, übergemeindlich zum Thema Gebet. Margarete, erzähl mal.
Ja, vielleicht ganz kurz erst zu meiner Person. Mein Name ist Margarete Hackmann. Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich glaube fast 43. Mein Mann Helmut ist heute auch da. Freue ich mich, dass er mich da auch immer begleitet. Und wir selber leben in einer großen Familie mit 4 Kindern und 10 Enkelkindern. Davon auch 4 hier in Dortmund, 4 Enkel. Ja, wir selber kommen aus Bergkamen. Einfach so zu, ich sage jetzt mal, eurem Hintergrund. Wir sind ja Geschwister im Herrn, von daher benutze ich mal das Du. Und ich bin seit 3 Jahren Rentnerin und bin nach 1,5 Jahren angefangen zu beten. Also gebetet habe ich immer schon mein Leben lang, aber da habe ich gebetet und den Herrn gefragt, gibt es noch irgendwas, was ich für dich tun kann jetzt in meiner dritten Lebensphase? Ja, und das habe ich immer wieder gebetet und irgendwann hörte ich dann, oder ich weiß noch mal gar nicht, wie ich sagen soll, aber er legte mir aufs Herz, ein Gebetshaus zu gründen. Ich habe mich die letzten Jahre immer wieder mit beschäftigt mit dem Thema Gebetshaus, auch dadurch, dass wir den Johannes Hartl erlebt haben, Rainer Harter erlebt haben, eben aus Augsburg und Freiburg, Menschen kennengelernt haben, die dort leben. Aber ich habe das Ganze erstmal vor mir geschoben, weil ich genau diese beiden Gebetshäuser kenne und habe mir gesagt, das kann nicht sein, Herr, das ist zu groß für mich. Das ist ein bisschen eine Nummer zu viel. Und habe das immer wieder bebetet und bin dann aber auch durch die Führung zu einem Seminar nach Österreich gekommen, zu der Juliana Bosma, die dort eine große Gebetsinitiative leitet. Ja, und da wurde es klar bestätigt. Im Juni ist es ein Jahr her. Und mein Mann hat mir auch gesagt, ja, Margarete, das ist klar, das sollst du wohl tun. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie soll ich jetzt beginnen? Ich kenne niemanden in Dortmund. Mein Mann hat zig Jahre in Dortmund gearbeitet, aber wir haben nicht wirklich Connections, Netzwerke irgendwie in Dortmund. Okay, ja, dann hat er mir jemanden gesagt, mit dem wir mal ehrenamtlich zusammengearbeitet haben, jemanden hier aus der ehemaligen Gemeindeleitung, den Olaf Nattenberg, dann noch ja, Ingo Max, ich nehme einfach hier so die Namen, den wir auch so von ganz früher mal kannten aus unserer Gemeinde, in der wir auch viele Jahre aktiv waren. Wir sind in der evangelischen Landeskirche so nebenbei. Ja, und dann ging es los. Und ich muss sagen, im Nachhinein, ich kannte niemanden. Und heute gibt es schon viele Menschen, die beten, die dieses Gebetshaus B beten, aber ich habe auch erfahren, gerade auch von der Christel, die da aktiv dabei ist, und von der Daniela hier aus der Gemeinde, es gibt natürlich seit Jahren Menschen, die auch gerade für so etwas schon beten. Für ein Gebetshaus in Dortmund. Wusste ich ja alles gar nicht. Und das, daran sehen wir einfach die Wege des Herrn, die er so geht. Es ist einfach, ja, man hat da manchmal gar keine Worte für, das ist so. Heute ist es so, und ich habe einfach viele Dinge erlebt. Wir haben um einen geistlichen Leiter gebetet zum Beispiel. Ich will einfach nur mal so punktuell einfach mal so zeigen, dass es wirklich nicht unsere Wege sind, die wir hier gehen, oder meine Wege. Einen geistlichen Leiter, und wir haben uns beteiligt an den Gebets- und Fastenwochenende der Evangelischen Allianz. Und am ersten Abend ergab sich dann die Möglichkeit, dass mein Mann und ich von dem Gebetshaus ein bisschen erzählen konnten, was uns auf dem Herzen liegt im November. Und dann kam der Gunter Stein auf uns zu. Manchen wird er bekannt sein, vielleicht sogar vielen. Ja, wir haben 10 Minuten gesprochen, wunderbar. Dann war ich irgendwann wieder in meiner stillen Zeit, und dann hieß es, dann kam der Name. Ich sage, was soll ich jetzt mit dem Namen? Ich bin gerade ganz woanders in meiner Bibellese. Ja, du suchst einen geistlichen Leiter. Okay. Und dann trafen wir uns wieder in einer Leiterrunde, und er erzählte von sich, was er tut, und danach haben wir ihn angerufen. Und man kann wirklich nur sagen, wir kennen uns nicht, wir kannten uns nicht. Und er hat uns dann gesagt, Margarete, ich mache das für ein halbes Jahr, weil wir uns nicht kennen. Und neulich hat er uns gesagt, ich sage euch bis November 23 zu, weil dann wissen meine Frau noch nicht, wie es weitergeht. Aber ich finde, es ist einfach fantastisch, diesen Mann als geistlichen Begleiter zu haben für Gebetsgruppenleitung, ja, der uns dort einfach dann wirklich inspiriert und uns begleitet und die Dinge mit ihm dann entwickeln können. Ja, und solche Geschichten könnte ich ohne Ende erzählen. Das würde jetzt viel zu weit führen. Wir können gleich, wenn Sie noch hier bleiben, im offenen Garten. Mein Mann und ich sind auch hier. Die Christel ist hier, die Daniela ist hier. Wir sind da gerne bereit, auch mit Ihnen darüber zu sprechen. Im Moment ist es wirklich so weit, dass wir seit Oktober beten wir mittwochs morgens hier. Da muss ich auch ganz großen Dank der Gemeinde sagen, dass wir hier morgens, mittwochs morgens den Gebetsraum haben dürfen, den Raum der Stille ist ein fantastischer Raum. Manchmal haben wir ihn auch außerhalb von Mittwochs genutzt. Wir haben dort zum Beispiel auch mit unserem angehenden Vorstand, auch mit Gunther zusammen, unsere Vision entwickelt. Wir haben neulich, hatten wir samstags nachmittags, den letzten Samstag hier eine Versammlung mit Interessierten, die sich für diese Arbeit interessieren. Auch die war total gesegnet. Auch dort waren wieder ganz neue Menschen, die sagen, ich weiß noch nicht, wo mein Platz ist, aber irgendwo wird er sein, ich werde ihn finden und ich begleite das Ganze schon mal im Gebet.
Alle, die jetzt Interesse haben und sagen, ich will mitmachen, was müssen die tun? Wo müssen die wann wo sein?
Am besten gleich dort hinten, weil ich schicke regelmäßig so eine Art Newsletter, eine Info, wo wir stehen, was dran ist, welche Termine. Denn wir sind jetzt dabei, zum Beispiel eine zweite Gebetsgruppe anzubieten in einer anderen Gemeinde, denn wir haben noch keine Räume. Auf jeden Fall, wenn ihr mir eure E-Mail-Adresse gebt oder Kontaktdaten, dann würde ich euch dann aufnehmen. Und dann da seid ihr immer informiert über das, was passiert. Und vor allen Dingen, wenn es neue Gebetsgruppen gibt, die offen sind. Denn uns ist wichtig, es gibt in allen Gemeinden Gebetsgruppen. Das ist überhaupt keine Frage, aber das Übergemeindliche. Uns ist so wichtig, das, was Jesus vor seinem Tod gebetet hat, dass wir eins ist mit seinem Vater und dass er das auch von uns möchte, dass wir eins sind. Und wir haben viele verschiedene Gemeinden, das ist ja auch richtig und gut, aber an dieser Stelle soll das Trennende außen vor bleiben, sondern nur Jesus die Mitte sein. Und das ist uns ganz wichtig. Und darum freue ich mich auch total, dass wir auch für den Vorstand sowohl aus der katholischen Kirche, evangelische Landeskirche, Freikirche, Hausgemeinden Vertreter haben. Das ist einfach toll, ein toller Segen, den wir da haben. Und das ist eben unser Anliegen, das Übergemeindliche. Und gerne E-Mail-Adresse, Telefonnummer, keine Ahnung. Wir sind da hinten oder auch gleich im Garten. Ich habe was zu schreiben dabei. Oder auch gerne ein persönliches Treffen wäre für mich auch kein Thema. Das mache ich auch gerne. Wenn jemand sagt, nee, erst mal ein bisschen näher noch kennenlernen, gerne.
Super, Margarete. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid. Deine Maske. Ja, und wie sie schon gespoilert hat, heute Mittag können wir uns im Garten noch weiter darüber unterhalten. Ich habe es vorhin ja schon verraten, das Thema ist mehr als das Auge sieht. Und ja, das Auge ist ja so, zumindest wir Sehenden, für uns das Sinnesorgan, auf das wir uns am allermeisten verlassen. So Sprüche wie, das glaube ich erst, wenn ich selbst gesehen habe, oder das musst du mit eigenen Augen gesehen haben, werden wir wahrscheinlich alle kennen und auch schon benutzt haben. Und ich habe euch einfach mal ein Bild mitgebracht, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist ziemlich alt, naja, ihr grinst. Ich sehe da eine junge Frau. Wer sieht auch eine junge Frau? Ah, zögerliche Hände. Aber ich höre schon am Gemurmel, ihr seid mir nicht so ganz einig mit mir. Sieht jemand was anderes? Ja, sagt. Eine alte Frau. Ja, nach näherem Hinsehen sehe ich die auch. Könnt ihr beides sehen? Wer sieht beides? Oh ja, das sieht ja schon fast gut aus. Also die junge Frau, die guckt so über die Schulter nach hinten, die hat so dunkle Haare und so eine Feder am Hut. Und die alte Frau, die guckt so nach links mit so einer ziemlich großen Nase und einem großen Kinn. Ja, warum habe ich euch das Bild mitgebracht? Wir sehen alle das gleiche Bild. Und trotzdem sieht jeder was anderes. Und es braucht das Gespräch untereinander, um rauszufinden, was sieht denn eigentlich der andere? Und ja, jetzt kann ich es auch sehen. Ich gebe euch noch eine zweite Chance. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht. Was seht ihr? Einen Frosch seht ihr. Ja, den sehe ich auch, aber das ist einfach. Den Frosch sehe ich auch. Jemand sagt ein Pferd. Wer sieht alles ein Pferd auf dem Bild? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, das ist aber noch 7. Sehr, sehr zögerlich. Vielleicht, Raimund, hilf uns doch mal, die Perspektive ein bisschen zu wechseln. Wer sieht ein Pferd? Ah. Das ist ganz klar, oder? Hat jemals jemand einen Frosch gesehen? Also ich finde es ganz klar ein Pferd, oder? Das ist doch kein Frosch. Ist auch nicht. Warum habe ich euch dieses Bild mitgebracht? Manchmal brauchen wir einen Perspektivwechsel. Und manches sehen wir auch einfach gar nicht, weil wir voreingenommen sind. Der Frosch war so groß und so breit und man kommt gar nicht auf die Idee, dass man ja da vielleicht noch was anderes sehen kann. Und das sind jetzt nur Bilder und kleine Aha-Erlebnisse, aber ich denke, das lässt sich auch ganz oft auf unser Leben übertragen. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, auch so ein schönes Sprichwort. Wir brauchen einfach auch den anderen, um zu sehen, dass es da mehr gibt, als unser Auge vielleicht gerade sieht. Und noch viel mehr dazu sagt uns gleich der Lasse in der Predigt. Aber vorher wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen. Und noch was Neues. Ihr dürft ruhig schon nach vorne kommen. Während die Band das Lied singt, sammeln wir mal wieder die Kollekte mit Beuteln durch die Reihen ein. Ich habe mir sagen lassen, dass man das eigentlich sogar darf. Also, ihr dürft gerne was in die Kollekte tun. Trotzdem, für alle, die jetzt uns über YouTube zusehen, in der Beschreibung gibt es auch den PayPal-Link und der wird auch hinterher eingeblendet und Banküberweisungen. Und auch für alle, die hier sitzen, ist das natürlich wie immer möglich. Und genau, die Kollekte geht durch die Reihen und wir singen und dann hören wir auf die Predigt.
Vielen, vielen Dank für die tolle Musik, die uns schwungvoll so mit in diesen Morgen hineinnimmt. Vielen Dank, Margarete, dass du uns das Gebetshaus vorgestellt hast. Das ist total cool. Wir sitzen auch zusammen im Leiterfrühstück in Dortmund und ach, ich bin einfach begeistert, immer wieder mitzukriegen, wie das mit euch weitergeht. Und lernt sie kennen, die sind super nett und freundlich und ein Gespräch lohnt sich einfach immer mit den beiden. Wir sind heute angekommen in der Philipperpredigtreihe beim dritten Teil von vier Teilen. Denn der Philipperbrief, der hat ja so schön vier Kapitel und da können wir einfach richtig gut so durchgehen. Und jetzt ist die Frage, erinnert ihr euch noch an die ersten beiden Predigten dazu, zu Kapitel 1 und 2? Beim ersten Mal, da ging es darum, dass wir uns unseren Glauben und die Nachfolge auch was kosten lassen. Und um diesen Evangeliumskreislauf, dass wir anfangen dabei, dass wir von Gott völlig angenommen sind, so wie wir sind. Dass wir dankbar werden daraus und dass wir alles für Gott geben, um dann irgendwann wieder anzukommen bei dem Punkt, wir sind genauso angenommen, wie wir sind und dürfen in der Gnade sein. Und im zweiten Brief, da ging es darum, dass wir uns den Philipperhymnus angeguckt haben, der das Leben von Jesus so schön darstellt, ja, und einmal zusammenfasst und wie unser Leben so sein kann. Und um die Frage, lebst du deinen Glauben eigentlich so als christlich-soziale Selbstoptimierung und sammelst Heiligkeitspunkte oder lebst du tatsächlich aus der gnädigen und verändernden Liebe Jesu, was du darfst? Und heute sind wir beim Kapitel 3. Und als ich das so durchgelesen habe, hat mich das tatsächlich vor einige Fragen gestellt, weil es ist ja gar nicht so einfach mit diesem Kapitel. Und ich habe euch einfach mal so ein paar Verse jetzt hier mitgebracht, die wir uns angucken können. So in Kapitel 3, Vers 2, da steht dann zum Beispiel, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Okay, Paulus. Ja, was ist jetzt hier los im Kapitel 3? Irgendwie scheint Paulus hier wirklich aufgeregt zu sein, fast wütend. Er nimmt schon das Schimpfwort Hunde hier in den Mund. Es geht irgendwie weiter in Vers 8. Ja, wirklich, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesus Christus, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles verworfen habe und habe es für Dreck gehalten, damit ich Christus gewinne. Ja, okay, das klingt etwas vertrauter. Christus ist alles, alles andere ist eher nichts, aber das Wort Dreck, das er hier benutzt, das ist eher die freundliche Übersetzung des griechischen Wortes hier, denn die treffende Übersetzung wäre wohl eher mit Exkrementen zu übersetzen in diesem Sprichwort. Mensch, also Paulus, tja, hier scheint was los zu sein. Und in Vers 11, da lesen wir dann weiter. Ob ich wohl die Auferstehung aus den Toten erlangt habe? Und jetzt frage ich mich aber wirklich, Mensch, zweifelt denn Paulus, der doch die Rechtfertigung und die Rettung allein aus dem Glauben predigt, zweifelt der denn jetzt an seinem Heilsstatus hier in Kapitel 3? Und dann lesen wir in Verse von 18b bis 19, die Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre eigentlich Schande ist, die auf das irdische Sinn. Und hier frage ich mich doch, wen beschreibt Paulus denn hier? Es klingt erstmal, als würde er einfach nur Menschen beschreiben oder Sünder, also eben einfach Leute, die alles tun und machen, um nur sich selbst zu bereichern und ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne darauf zu achten, was das vielleicht mit anderen macht oder ohne sich zu fragen, wie sollte ich mit anderen umgehen und wie sollte ich mit mir umgehen und ja, wie sollte ich von Gott her vielleicht auch leben? Und das ist doch komisch, wenn er die Leute meint, denn das sind doch eigentlich die Adressaten des Kreuzes. Das sind doch, ist doch eigentlich die Zielgruppe. Genau für diese Menschen ist doch das Kreuz gemacht. Was ist denn mit Paulus los hier im Kapitel 3? Ich stand wirklich vor einigen Fragen, weil ich diese Verse so ungewöhnlich hart, scharf fand. Sogar für Paulus, der ja doch mal klare Worte auffindet für viele Situationen. Aber hier, das wirkt doch komisch. Aber Es ist ein ganz raffiniert, konzipiertes und geschriebenes Kapitel der Bibel von Paulus hier. Und er hatte guten Grund zur Aufregung, allemal. Und um zu verstehen, worum dieses ganze Kapitel sich dreht und es von Anfang bis Ende eine gute, durchlaufende Thematik hat, fangen wir nochmal beim Anfang an. Und ich gehe einmal durch den ganzen Text jetzt nochmal, Verse 1 bis 16. Übrigens, meine Geschwister, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fester werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch besser. Beschnitten am 8. Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles verworfen habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten? Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist. Strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, daran lasst uns auch halten. Jetzt ist alles klar. In diesen Versen erkennen wir von Anfang bis zu Vers 16, dass Paulus die Gemeinde auf eine bestimmte Gruppe von Menschen aufmerksam macht. Auf die Hunde, auf die bösen Arbeiter, auf die Zerschnittenen. Und darauf kontert er direkt, dass die Christen die Beschneidung sind. Und was meint, sie sind die echte Beschneidung im Geist Gottes. Und wir erkennen so langsam, okay, es geht hier irgendwie um Beschneidung. Also das, was bei den Juden als religiöser Ritus sehr wichtig war für die, für den Glauben, für die religiöse Reinheit, für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Es geht hier irgendwie um diesen Ritus. Es geht hier um das jüdische Ritual der Beschneidung. Aber Paulus nennt es nicht Beschneidung, sondern Zerschneidung, also eher sowas wie Verstümmelung. Und dann geht er darauf ein, dass Menschen, die sagen, dass ihre Gerechtigkeit daraus kommt, dass sie dem Gesetz folgen, also dass sie sich selbst durch ihr Tun und ihr Handeln gerecht werden oder gerecht machen, da sagt Paulus, wenn ihr das von euch meint, dass ihr durch euer Tun und Handeln gerecht werdet, dann sage ich euch, ich kann das viel besser als ihr. Ja, also ich bin der Obermacker und ihr könnt mir glauben, wenn ich euch sage, das ist Quatsch. Das sagt er hier. Er könnte das alles viel besser aus sich selbst, aus dem, was er tut, aus dem Fleisch gerecht werden. Aber er will das nicht, weil er Christus Jesus erkannt hat. Und deswegen sagt er das, was jetzt hier benannt wird, dass Menschen sagen, Beschneidung ist wichtig und das Gerechtwerden aus dem Gesetz ist wichtig und darum geht es. Da sagt er, nein, das halte ich für Dreck. Und dann fragt er, ob er wohl schon die Auferstehung erlangt hat. Das ist doch wirklich komisch, weil wirklich Paulus sagt, nein, die Heilsgewissheit, die Rettung, die ist doch im Kreuz, die ist doch im Glauben. Da kann man sich sicher sein, wenn man zu Jesus Christus steht, da Menschen sich selbst durch ihre Taten retten könnten. Und deswegen sagt er in Vers und nicht auf das Fleisch. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott hoffentlich dies offenbaren. Es kommt auf Gott an, nicht auf euer eigenes Tun. Und er sagt, wozu ihr gelangt seid, zu dem Glauben, dass Jesus Christus sagt ihr, Gott ist ihr Bauch, also dass sie sich selbst retten wollen. Diese Taten bestimmen dann dein Leben und nicht mehr die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die liebevolle Beziehung. Und deswegen sagt Paulus hier, für Christen gibt es mehr als das Irdische. Mehr als dass wir hier auf der Welt nur auf uns vertrauen können oder wir mit unseren eigenen Taten erreichen können. Es gibt mehr als das Auge sieht, mehr als irdisch. Und darauf gilt es zu hoffen. Es gilt zu hoffen auf das Überirdische, auf den Überirdischen, auf das, was am Kreuz passiert ist. Und ich kann das, was am Kreuz passiert ist, heute nicht anfassen, heute nicht sehen, nicht als Irdisches irgendwie wahrnehmen, sondern ich muss es glauben. Ich muss darauf vertrauen, dass das, was da passiert ist, einen Effekt hat. Ich kann nicht darauf bauen, dass ich mich selbst bis zu meinem Tod so sehr perfektionieren werde und meinen Körper auch, wenn es hier um die Beschneidung geht, dass ich dann selbst ja, aus eigener Kraft über die Schwelle des Todes treten kann und sage, ich habe den Tod besiegt. Nein, meine Hoffnung liegt darin, dass an der Schwelle des Todes Jesus mich in Empfang nimmt und den alten Lasse verwandelt zum neuen alten Lasse. Und den Gedanken finde ich auch viel schöner, da nicht alleine sein zu müssen, nicht aus eigener Kraft dahin durchzugehen, sondern auf Jesus, auf einen Freund zu hoffen, der da schon wartet. Aber der Glaube an das Überirdische und das Übernatürliche fällt heutzutage in unserer Vernunft- und Wissensgesellschaft schwer. Und das geht nicht nur uns Christen vielleicht so, sondern auch manchmal den Wissenschaftlern selbst. Und ich habe euch mal einen Artikel aus dem Spiegel mitgebracht, wo wir euch das Cover hier anwerfen, wenn wir es haben. Sind wir noch allein? Die UFO-Akten des Pentagon und die Suche nach dem Leben im All. Worauf will Lasse jetzt hinaus? Ich nehme vorweg, ich glaube nicht an Aliens und auch dieser Artikel redet nicht von Aliens. Aber das amerikanische Verteidigungsministerium hat letztes Jahr Berichte rausgegeben, dass sie tatsächlich über 12.700 Sichtungen von unbekannten Flugobjekten systematisch untersucht haben. Und dass tatsächlich von diesen 12.000, ungefähr 800, 700, was verschwindend gering ist, aber 700 nicht erklärbar waren. Und es empirische Beweise gibt für solche Phänomene, wie man hier auf dem Cover sieht. Und das sind irgendwelche Dinge, die vor allen Dingen Piloten begegnen, so Fetzen oder kugelartige Dinge im Himmel, die sich entgegen physikalischen Gesetzen verhalten. Also das ist kein Quatsch, sondern nein, es gibt hier einfach sehr viel Material dazu, die sagen, es gibt unbekannte Luftphänomene, die wir nicht erklären können. Und all diese Sachen wurden natürlich unglaublich lange von UFO-Verschwörungstheoretikern oder Alien-Verschwörungstheoretikern plattgetreten. Und das ist der springende Punkt. Es wird ein deutscher Wissenschaftler der Universität Würzburg interviewt und er sagt, das ist doch unglaublich spannend. Hier ist eins der letzten Geheimnisse der Welt und ich würde es total gerne erforschen, denn was für Entdeckungen stehen uns hier bevor? Unerklärte, physikalisch nicht erklärbare Phänomene. Aber in Deutschland ist das mit so einem Stigma, mit so einem schlechten Ruf verbunden, dass keine Gelder dafür da sind und dass keiner sich traut, es zu erforschen, weil man Angst hat, dass der Ruf so durch den Dreck gezogen wird. Da entgeht der Wissenschaft vielleicht die größte Entdeckung seit langer Zeit. Nur weil ihnen etwas scheinbar zu abgedreht, zu unrealistisch scheint, der Ruf zu schlecht ist. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich bin ein Freund der Wissenschaft und die tut zwar nicht nur Gutes, aber viel Gutes für unsere Welt und verdient sich täglich Vertrauen. Aber das Weltbild darf doch nicht so eng werden, dass Unerklärtes und Neugier für Neues keinen Platz mehr darin findet. Und so darf es auch uns nicht ergehen. Und ich will euch Mut machen. Lasst euch die Entdeckung eines übernatürlichen, überirdischen Gottes nicht durch die Lappen gehen von der Anfeindung der Welt. Als Christen gehört es zu unserem Weltbild dazu, dass wir mehr für möglich halten, als mit Vernunft begreifbar ist. Und wenn ich mir den Artikel so angucke, dann denke ich mir, dann ist doch das, was wir haben, das mehr möglich ist, als mit Vernunft begreifbar ist, das bessere Weltbild, das weitere, in dem mehr Dinge, in dem die Geheimnisse der Welt doch noch Platz haben. Es gibt Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Es gibt den Heiligen Geist und sein Wirken in unserem Leben. Und ich merke auch selbst manchmal, wie mir es schwerfällt, mein Leben von Gott her zu deuten. Sind meine Bauchschmerzen weg, weil ich dafür gebetet habe oder einfach so? Ist jetzt der Streit hier irgendwie gerade gut gelaufen, weil alle sich Mühe gegeben haben oder weil tatsächlich der Geist Gottes hier eingegriffen hat? Und ich denke, ja, sowas sollte man mit Vorsicht genießen, denn einige Menschen werden vor Leid bewahrt und andere Menschen nicht. Und die einen schreiben es Gott zu und die anderen, wem schreiben sie es zu, wenn sie Leid erfahren? Es ist also Vorsicht angebracht, wenn wir unser Leben deuten auf unseren übernatürlichen Gott. Und die Gratwanderung zwischen Glaubenszeugnis aus der Erfahrung Gottes heraus und weltfremder Schwärmerei, die ist auch nicht gerade leicht, aber sie ist es wert. Und ich will euch Mut machen, euch zu trauen, euer Leben im christlichen Glauben zu deuten. In eurem Leben nach Gottes Handeln zu suchen. In eurem Leben damit zu rechnen, dass Gott mehr tut, als ihr seht. Auf das überirdische Vertrauen, was unser Glauben mit sich bringt. Wie geht es dir da gerade? Rechnest du mit einem überirdischen Gott, der in deinem Leben wirkt, den man erfahren und den man sehen kann? Das nächste Mal, wenn du dir nicht sicher bist, ob Gott gerade in deinem Leben was für dich getan hat oder ob es einfach so war, ich möchte dir Mut machen, rechne das doch Gott zu. Er ist da und er wirkt in unserem Leben. Ich weiß aber nicht, wie es dir jetzt geht. Lass uns aber gerne nach der Predigt da auch ins Gespräch drüber kommen, wenn du Bedarf hast. Auf jeden Fall gilt aber, der überirdische Gott rechnet mit dir und er will dir begegnen und Liebe schenken und will dich hoffentlich weit von heute an der Schwelle des Todes in Empfang nehmen, wenn du ihm glaubst. Und das ist ein guter Gott, auf den wir vertrauen dürfen. Amen.
Dich zu verstehen, sprengt unser Denken, unsere Gedanken sind zu klein. Und klein für dich, unser Leben ist vergänglich wie ein Schein. Glaube ist nicht denkbar. Wir dürfen ihn nachvollziehen, auch im Wort, aber Glaube ist Begegnung. Es geht um den lebendigen Gott und den zu erfahren in all den Dingen und den zu erleben, das sprengt unser Denken, weil wir in unserer Zeit leben, wo wir eigentlich das erleben, was wir sehen und was wir anfassen können. Aber Jesus ist da. Und so dürfen wir einfach auch dieses Lied singen, dich zu verstehen. Ihn zu verstehen, sprengt unser Denken. Und wir dürfen ihn bitten, auch in dieser Anbetung, uns den Blick für ihn zu öffnen.
Bevor deine Schöpfung zu atmen begann.
Wir wollen uns einfach eine Zeit der Stille nehmen, einfach eine Zeit, wo wir einfach Dinge auch aus der Predigt nochmal reflektieren können, wo wir einfach mit Jesus ins Gespräch kommen, wo wir ihm auch sagen, ja, wir wollen dich sehen, öffne uns die Augen für dich und deine Wirklichkeit in unserem Leben. Dinge vielleicht, die uns beschäftigen, die ihr abgeben könnt. Und ich schließe diese Gebetsstille dann mit einem abschließenden Gebet und wir singen dann noch ein Lied. Es ist so erleichternd und doch so schwer, nicht auf Vorzüge zu setzen, die wir haben. Nicht unser Tun, nicht unser Handeln, nicht unser Denken in den Vordergrund zu stellen. Es ist einfach und entspannend, aber schwer, Herr, weil wir so in uns behaftet sind. Herr Jesus, du bist aber der Herr und du bist auferstanden und du lebst. Herr, und alles, was wir brauchen zum Glauben, das hast du getan. Herr, die Voraussetzungen hast du dafür geschaffen. Herr, und sie sind nicht logisch zu überdenken, warum dieses Kreuz gerade letztendlich sein musste, damit wir gerettet werden. Ich denke, es gibt sicherlich noch 1000 andere Wege, die möglich werden, aber du hast das Kreuz aufgerichtet und du hast das Kreuz genutzt als Symbol für unsere Rettung. Ja, und auch da gibt es einfach Perspektiven, die wir haben. Wir können das Symbol als Erniedrigung sehen, dass wir schuldig sind, dass wir letztendlich eigentlich gar nicht vor dich treten können. Aber wir können es auch als die Erlösung sehen, dieses Kreuz, als die Rettung, als die Liebe, die darin deutlich geworden ist, weil du, Christus, für uns dort alle Voraussetzungen für ein Leben mit dir, mit dem Vater geschaffen hast. Ja, und deshalb ist das Kreuz für uns wichtig und wir wollen darauf schauen, und wollen uns daran festhalten, weil das unsere Perspektive bis in die Ewigkeit hinein schenkt. Thank you. Amen.
Ja, ich möchte noch zwei Einladungen aussprechen. Die erste, ich lade euch alle ganz herzlich ein, jetzt nicht nach Hause zu gehen, sondern einfach noch ein bisschen da zu bleiben, bei dem schönen Wetter in den Gemeindegarten zu kommen und ja, einfach, dass wir noch miteinander Gemeinschaft haben. Ich glaube, es gibt auch eine Kleinigkeit zu essen für den gröbsten Hunger zwischendurch. Und ja, das ist auch eine schöne Gelegenheit, nochmal über ja, das zu sprechen, was heute im Gottesdienst war, oder auch über das Gebetshaus, wie eingangs schon erwähnt. Also bleibt doch einfach da und wir können noch ein bisschen Gemeinschaft haben. Falls jemand die Judith vermisst, die predigt heute in der Christuskirche und die ist dann nächsten Sonntag wieder da. Und die zweite Einladung, die ich habe, betrifft auch den Gemeindegarten. Und zwar am kommenden Freitagabend um 19 Uhr gibt es im Gemeindegarten Outdoor einen Lobpreisabend für alle, die ja gerne Gott anbeten wollen mit Liedern draußen bei schönem Wetter. Ich habe gegoogelt, das Wetter wird gut, ohne Maske, einfach miteinander zu singen. Seid ganz herzlich eingeladen am kommenden Freitag um 19 Uhr, ungefähr 2 Stunden soll das gehen. Genau, und jetzt zum Abschluss bitte ich den Lasse, uns noch den Segen gut zuzusprechen. Ich wünsche euch schon mal einen gesegneten Sonntag und wir sehen uns bestimmt gleich. Genau, steht gerne auf.
Sehr geübte Gemeinde, die schon steht vorher. Ich spreche uns den Segen Gottes zu. Der Herr schenke euch den Glauben und das Vertrauen auf sein übernatürliches Wirken und was er für euch getan hat. Und der Herr bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus und schenke euch seinen Frieden. Amen. Bis gleich und schönen Sonntag.